Ja, intensiv, das sind viele, viele Themen. Also auch bin ich einmal ein hyperaktiver Mensch. Ne? Ich stehe gern positioniert wie ein japanischer Sushi-Meister, der eigentlich in der Mitte steht und um sich rum seine Krieger oder Mitarbeiter stellt. Ne?
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Zweite Folge in the row, in der Reihe aus Frankfurt. Das letzte Mal war ja so ein bisschen Leid. Heute haben wir ein bisschen das Thema Freud. passt wie die Faust aufs Auge, war aber tatsächlich nicht so geplant, weil vorgestern, kann man ja sagen, war ja die Michel-Laffer-Leihung und da ist natürlich in Frankfurt einiges passiert. Das Leitthema kennt ihr schon, das Freud-Thema haben wir heute, denn ich bin zu Gast, wir hatten es eigentlich letztes Jahr schon terminiert, darf man ja sagen, habe ich dann spontan absagen müssen, diesmal geht's auf meine Kappe. Mein heutiger Gast, Mario Lohninger, servus Mario.
Grüß dich, servus Christian.
Wir haben es gerade gesagt, eigentlich waren wir für letztes Jahr verabredet.
Ja, ich glaube, du hast es intuitiv gespürt. Du wolltest mir als Sternekoch hier in den Podcast bringen. Na, Spaß beiseite. Du, es ist ein perfekter Termin halt.
Ab und zu habe ich tatsächlich so ein Händchen. Also jeder, der es noch nicht gehört hat, Folge mit Daniel Schimkowitsch, letztes Jahr im August aufgenommen. Und ich habe spaßeshalber die Folge mit angenommen. Ich hatte mit Toro und Christoph Rüffer ein gutes Händchen. Vielleicht bist du der nächste Dreisterner. Sieh da. Händchen bewahrheitet, neue drei Stellen. Also ab und zu, ich nenne mich jetzt einfach das Orakel von Michela.
Unbedingt. Aber ja, Glück.
Ja, fangen wir gleich mal an mit der Gala. Beim Camelo, vor zwei Wochen haben wir das Thema ein bisschen nach hinten geschoben, weil ein bisschen ja. Leitthema. Bei dir Freudthema. Du hast einen Stern gekriegt.
Ja, Freudthema. Also ich gestehe jetzt, ich habe mein Restaurant immer als einen Stern gesehen. Ne? Ich glaube, das größte Glück oder das größte Schaffen, was mir gelungen ist, dass ich eigentlich schon seit 16 Jahren eine Institution, Anlaufstelle bin, eine Marke bin, brutal viele Stammgäste habe, totale Fans. Und das ist ja wahrscheinlich die Magie, was da gelingen muss. Alles andere wäre für mich Enttäuschung. Ich habe natürlich amerikanische Schule und auch Salzburger vor die Eltern. Das A und O ist, dass die Rechnungen, das Personal, die Gäste happy und das Ganze rundum funktioniert. Ne? Und es ist natürlich bei mir immer der Formel-1-Anspruch gewesen oder Skirennsport-Anspruch gewesen. Ich habe mein Leben lang nur Sterne gekocht. Ne? Aber ich habe dann auch phasenweise gespürt, Christian, ich bin zu weit schon wieder rausgegangen. Ne? Ob das Silk war, ob das Danube war, das Micro. Und im Lohninger habe ich seinerzeit gesagt, ich will ein bisschen zurück zu meiner New York-Ära, wie Danube, Heimat und Welt verbinden. Das ist eigentlich die DNA, die ich mit 25 Jahren gestartet habe. Und ich wollte halt frankfurterisch, deutscher, mitteleuropäischer machen. Ne? War am Anfang für gewisse Leute, war der Zeit voraus auch. Am Anfang nur deutsche und österreichische Weine. Habe eigentlich auch nur aus dem Umland gekocht und. Natürlich mit den Restaurantschließungen Silco und Maiko habe ich da immer wieder dran gearbeitet und was verändert. Und irgendwann war es auch nur noch ein Restaurant. Ne? Also dann hast du ja da immer probiert zu verändern, weiterentwickeln. Aber es geht ja bei mir immer so weit raus, Gebäude, ist es ein Renaissance-Gebäude, wie sind die Räumlichkeiten? Wir sind ein bisschen so Wohnzimmer-Restaurant. Ne? Und und so hat sich das Lohninger entwickelt. Ne? Dann eine zu kleine Küche. Dann trotzdem eine Seele der Gerichte, aber muss das einfacher halten zum Anrichten. Ich muss einen Durchlauf haben, sonst geht es einem drum. Aber es sind ja alles keine Gründe, nicht gut oder geil zu kochen. Ja, ja und dann soll es halt nicht sein. Die ersten Jahre sind sie ja permanent da gewesen und dann hat es immer so geheißen, nicht konstant genug oder das war halt einmal die Aussage und musst eher akzeptieren. Aber du stehst ja jeden Tag auf und machst das, was du liebst, oder? Ja, und das Beste haben wir immer schon gegeben. Wir haben vor 16 Jahren, glaube ich, geil gekocht und vor 13 und vor 10 und vor 2. Und jetzt ist es zum Glück gekommen, ne? Weil ich bin schon da, die ersten Jahre war ich traurig, ne? Da habe ich also gedacht, immer wenn dann die Michelin-Gala war, habe ich gesagt, ah scheiße, ne? Okay, ich gehöre nicht dazu. Okay, muss man ja akzeptieren, deswegen haben wir nicht kochen gestartet. Ne? Nur, ich finde es schön, weil Sloninger war immer schon ein eigener Weg. Also ich habe generell nie viel links, rechts geschaut, ne? Und es ist vielleicht auch eine Ebnung für die junge Generation. Ne? Weil ich habe es ja auch früher mitgekriegt. Ne? Jetzt gehen wir mal weit zurück und sagen wir pauschal, dann fahren wir nach Paris, dann gehen wir zum Ducasse, dann gehen wir zum Père Garnier, holt man sich diese Maßstäbe und ja, warum nicht bei uns jetzt? Ne? Und ich habe halt immer schon das Alpine, das Altösterreich, dann aber Kalifornien, Japan. Ich war so am Werdegang. Ne? Und den habe ich halt zusammengebracht. Ne? Und einfach schön.
Werbung.
So, ihr Lieben, ich möchte euch was ans Herz legen. Eine Empfehlung von mir. Ich bin selber das allererste Mal im Sterne-Restaurant darüber gestolpert und musste es natürlich probieren. Und ich sag's euch jetzt schon. Es hat mich total begeistert, nämlich die alkoholfreien Aperitifs und Cuvées von Franz von Fein. Franz von Fein müsst ihr euch merken, die Cuvées und die Aperitifs sind wirklich hervorragend zu trinken, vor allem jetzt in der Sommerzeit, machen richtig Spaß. Ich habe beispielsweise den Rubin Aperitif in Form von Rubin Spritz probiert und der hat mich einfach überzeugt. Ich konnte so Noten von Wacholderbeeren rausschmecken, Hibiskusblüten und Zitrone und der war so richtig zitrisch, fruchtig, aber komplex und dann mit feinen bitteren Noten im Nachhall und ich mag das ja total gern. Und dann musste ich natürlich gleich noch einen Cuvée probieren, habe mich dann für den Cuvée Nummer 1 entschieden und der hat so ein bisschen nach rote Beeren geschmeckt, so eine ätherische Frische. Und ja, hat auch wieder diese zitrische Komponenten gehabt, war am Gaumen trocken und ausgewogen. Und dann auch wieder so eine kleine Bitterkeit drin. Und so, ja, war so das perfekte, wenn man es getrunken hat, prickelnde, harmonische, trockene Finish. Machen richtig Spaß, die Sachen. Schaut es euch an. Franz von Fein, merkt es euch. Und geht gern auch auf die Website www.franzvonfein.com. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Franz von Fein in diesem Sommer.
Werbung Ende.
Damit gerechnet hast du aber tatsächlich nicht. Also wurde mir so
Was?
Damit gerechnet hast du aber am Dienstag ja tatsächlich nicht, dass du einen kriegst, sondern es war dann am Ende des Tages ja schon eine Überraschung.
Es war am Ende eine witzige Überraschung, weil ich vor zwei Wochen mit Azubis vom zweiten Lehrjahr, mit dem David Fischer von Bergeo-Schule, Mangold, ein wunderschönes Event gemacht habe. Ne? Und dann heißt es so, Mario, ist da zur Gala kommen? Ich schicke da eine Einladung. Jetzt habe ich eigentlich die offizielle Einladung als die Einladung gesehen und habe eigentlich für mich entschieden am Sonntag, ey Scheiße, das Wetter ist so heiß hier. Ich muss jetzt hier meinen Laden durch die Woche kriegen. Ich fahre gar nicht hin und dann haben mir Leute zu Herzen gelegt um 15 Uhr, bitte komm vorbei. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann gib mir die Schmach.
Jubelschrei war auf jeden Fall groß. Also kann man ja so sagen, im Livestream war es ja auch, war schon sehr laut.
Total. Du, ich bin eigentlich nur noch raus, scheiße. Ja, na du, total schön und dem Gefühl muss man einen freien Lauf geben. Ne? Ich bin einfach total stolz. Ne? Stolz auf die Mannschaft, stolz alle, die schon dabei waren, die immer dran glaubt haben, das Beste zu geben. Ne? Ich trimm sie ja auch. Ne? Es ist auch kein einfacher Laden. mit mir oder im Lohninger. Das ist intensiv, das brauche ich, sonst gehe ich da nicht glücklich raus, ne? Und und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, ne? Also irgendwo habe ich schon gewusst, das wäre fair, ne? Aber da muss man dann schon ein bisschen tiefer schauen oder akzeptieren und das ist zum Glück der Fall gewesen.
Jetzt hast du gerade gesagt, bei dir ist intensiv. Was macht es hier so intensiv, zu arbeiten, mit dir zu arbeiten?
Ja, intensiv, das sind viele, viele Themen. Also A, bin ich einmal ein hyperaktiver Mensch, ne? Ich stehe gern positioniert wie ein japanischer Sushi-Meister, der eigentlich in der Mitte steht und um sich rum seine Krieger oder Mitarbeiter stellt. Ne? Ja, und dann ist es ein bisschen wie im Fußballspiel. Ne? Es ist halt, die Gäste kommen unterschiedlich, die Bestellungen kommen unterschiedlich, die Räumlichkeiten. Es ist sehr, sehr gewachsen auch, das Lohninger, mit Gerichte und ich koche eigentlich eine sehr große Karte auch. Ne? Ja, und das macht es nicht immer einfach. Gell? Und dann noch on top des Wiener Schnitzel.
Da kommt man bei dir irgendwie nicht drum vorbei.
Ja, da kommt man nicht drum vorbei, aber die sich ein bisschen auskennen, ne, die wissen, dass das nicht einfach ist. Ne? Und bei uns hat sie sich eben dann so etabliert, da habe ich schon den einen und anderen Goat in der Küche, da traue ich mich nicht einmal mehr panieren im Vergleich zu denen, weil die es natürlich wieder so deutsch perfektionieren können und tun, was auch richtig ist und schön ist, ne? Ja, und da hat sich halt auch was aufgebaut und bei mir muss man es erkämpfen, dass man panieren gehen darf, ne? Und dann am Piano, da bin ich ja mittendrin mit den Jungs. Und ja, da habe ich super Leute gerade.
Was macht perfekte Schnitzel aus deiner Sicht?
Ja, das sind viele Elemente, gell. Also es fängt mit dem Kalb an. Gell? Ich bin ein Freund, ein nicht zu gereiftes Kalb zu nehmen. Also eigentlich so 2 Wochen Schlachtung. Du hüllst ja das Schnitzel richtig geschnitten, immer gerne ein bisschen einen schrägen Schnitt, schon gegen der Faser. Dann richtig klopfen, ja, die richtige Dicke. Ich mag sogar die Faser ein bisschen zerklopfen, ja, also nicht zerreißen. Und dann muss die richtige Menge Salz, Pfeffer, richtige Menge Mehl, richtiger Druck drauf, richtige Menge Ei. Und dann wieder bei die Brösel. Und dann muss das See dann so vor die Jungs, das muss jeder ein bisschen so für sich dann rausfinden. Ne? Da ist ein bisschen so eine Phase drin. Coachen wir dann über 2, 3 Ecken, 2, 3 Jungs, die es können. Ja, und dann gehe ich eigentlich so bei 130, 135 Grad in eine Kasserolle rein. Und du musst nur so ganz leicht das Öl überschwappen. Bringe ich so auf 160, 170 Grad, dann wird es schon leicht goldbraun. Gebe ich frische Butter rein, lass die nochmal zu einer Nussbutter werden, wend dabei das Schnitzel, souffliere es fertig. Ja, das ist für mich das perfekte Schnitzel. Ne? Gut auch ein Schweinefett drin, guter geklärte Butter drin. Ich habe es für mich irgendwann so entschieden. Und ich glaube, Schnitzel ist auch ein bisschen so ein Gericht, das musst du dein Schnitzel machen. Oder du deinen Kaiserschmarrn machen. Ne? Das muss ein bisschen so ein Haus-DNA sein oder eine Kochhandschrift sein. Und dann ist das eine wunderbare Geschichte. Und dann zerläuft das Wasser im Mund und von Südamerika bis Japan mache ich alle happy.
Ja, Schnitzel, genauso wie Kaiserschmarrn, ja irgendwas, was überall geht. Also ich habe mit Sebastian Frank, glaube ich, mal drüber geredet, so auch als Österreicher in so einer deutschen Stadt oder egal wo auf der Welt. Du hattest ja gerade auch Besuch, kann man ja auch sagen. Ja. Es funktioniert immer.
Ja, absolut, absolut. Nein, ich glaube sogar, dass das Wiener Schnitzel eines der 10 besten Gerichte der Welt ist. Also wenn man es drauf ankommen lassen würde, gibt es ein paar verschiedene Brillen wahrscheinlich. Ne? Ja, man darf auch nicht vergessen, es kommt aus Italien. Ist ein bisschen anders in Italien. Haben sie natürlich in Österreich vielleicht in Wien ein Level höher gebracht. Aber ist dann natürlich auch ein schwieriges Gericht, weil jeder glaubt, er kann's. Es gibt's in vielen Küchen und dann wird's ein bisschen so lieblos oder so am Vorbeigehen gemacht. Ne? Und bei uns geht es halt dann um den Kartoffelsalat, um den Erdäpfelsalat, dann geht es ums Wiener Schnitzel. Und sehen die es dann ein bisschen japanischer, geiler. Ne?
Wenn man dir jetzt so zuhört, das ist ja, also es hört sich schon an, es wird dann eine sehr starke Philosophie und Gefühlssache und jeder Angriff muss am Ende des Tages passen.
Ja, so ist es, ne? Und ich hab mit Schnitzel, natürlich als Kind beim Papa, ich war der Schnitzelpanierer mit 9 Jahren in der Küche, jeden Tag, hab's geliebt, Pfannen habe ich gewaschen. Das war für mich immer eine schöne Atmosphäre. Ich habe das immer gemocht. Ne? Bei meinen Eltern war eine sehr schöne Stimmung in der Küche, muss ich auch sagen. Sehr harmonisch. Immer miteinander und toll gewesen. Ne? Ja, und dann ging es halt so los und das war für mich natürlich immer einfach. Und dann bin ich nach Amerika gekommen. Ich glaube, ich war 21. New Yorker, habe ich am Sonntag immer Personalessen Schnitzel gemacht. Ich habe ein Stück Heimat bekommen und habe aber meine Kultur mit meinen Amis da geteilt oder mit der Mannschaft. Ne? Ja, und irgendwann stehe ich in Los Angeles beim Wolfgang Buck und hat er gesehen, dass ich kochen kann. Ich habe die Pastastation machen müssen, die war im Spargo ziemlich wichtig. Wird es auch heute noch sein. Und ob ich Marillenknödel kann, ne? Dann habe ich so einen geilen Marillenknödel gemacht. Dann weißt du, kein Topfen, kein Quark. Und ich mag ihn lieber mit einer Topfenbasis. Dann habe ich da aus Cottage Cheese und Farmers Cheese mir so einen Teig zusammengewichst, ne? Der so geil war und so geile Aprikosen-Marillen habe ich gekriegt aus Kalifornien. Und dann hat er halt ausgemacht, wir müssen ein Menü machen, ein Österreich-Menü. Ne? Billy Wilder eingeladen gewesen, LA Times Critic. Und ein Schnitzler. Ne? Und dann richtig ernst wurde es im Danube. Und da musste ein Schnitzel auf der Karte sein. Da habe ich ja den Executive Chef, da habe ich das Restaurant entwickelt mit dem Boulet gemeinsam. Und dann habe ich das nicht mehr abgeschüttelt. Ne? Cocoon habe ich als Lieblingsgericht im Maiko ein Schnitzel raufgegeben. Und dann haben sie da geschrieben, scheiße, das beste Schnitzel weit und breit. Und natürlich ins Learning auch mitgebracht. Ne? Und kann sich die Leute nicht vorschreiben, was sie essen sollen und wollen. Ne? Nur bei mir war immer schon Schöne, ich habe immer so Kontroverse auf der Karte. Ne? Immer als Mädel kann ein Sashimi-Gang essen. Also nicht, dass Mädels nicht Schnitzel wollen, das will ich jetzt nicht sagen damit. Ne? Essen mega viel Schnitzel, die Mädels. Aber der, was Lust hat auf eine Pasta, der Lust hat auf ein Sashimi, auf ein Black Cod, auf was Japanisches, auf was Französisches. Also die Möglichkeiten sind ja da. Ne? Ja, und dann war es mir auch wichtig, ein bisschen eine Küche kreieren, da wo ich die Leute anfix. Ne? Wo sie sagt, scheiße, das will ich wieder haben. Das ist für mich geile Küche. Ne? Es ist natürlich auch schön, ich gehe geil kreativ essen und habe irgendwas gegessen, was ich noch nie gegessen habe oder kennengelernt habe. Das ist eine super Sache, überhaupt kein Thema. Aber im Lohninger habe ich das eigentlich immer groß geschrieben. Du isst das Pastrami oder du isst den Spicy Taco. Beim nächsten Mal stößt du in die Mitte rein und du wirst, dass dein Freund oder der mit dir essen kommt, das eben auch probieren kann. Ne? Und ich glaube, das ist ein bisschen die Magie hier.
Ja, und meinst du, also das Schnitzel hat dir aber wahrscheinlich auch enorm Käufer, sag jetzt mal, den Wert hier in Frankfurt oder in der Region, sag jetzt mal, auszubauen, weil dafür bist du am Ende des Tages bekannt und wahrscheinlich vielleicht der erste Gast, der noch nie bei dir war, vielleicht kommt er erstmal für Schnitzel und das nächste Mal kommt er dann vielleicht für einen Spicy Taco, der übrigens sensationell ist, also ich hatte ihn halt selber. Leider nur zwei.
Ja, da muss der wiederkommen. Ja,
genau.
Na, du, absolut richtig. Aber das war am Anfang gar nicht so. Das hat sich etabliert. Gell? Das hat sich irgendwie entwickelt, etabliert. Aber du sagst was Richtiges, das habe ich auch schon früh gelernt. Ich mache es mal anders für die jungen Leute, die Gastronomie machen. Ne? So habe ich da einen Laden aufgesperrt. Du, wir haben auf Anhieb 2 Michelin-Sterne gekriegt. Ich war da nicht mehr dabei bei den 2 Michelin-Sterne. Wir haben 3 New York Times-Sterne gekriegt. Wir haben ja damals Stanjub 99 eröffnet. Ich glaube, Michelin kam 2006 oder so. Oder 2005, 2006 nach New York. Ne? Bin ja 2004 nach Frankfurt. Und ja, Marktsalat hätte ich nie auf die Karten geschrieben. Weil es ja nichts Kreatives. Ne? Jetzt kann man natürlich den geilsten Marktsalat machen, à la Mugaritz oder Dan Barber oder was weiß ich was jetzt. Ne? Gib ja die geilsten Essige und dies und jenes. Ne? Und dann habe ich mir Mittag gesperrt und dass die Leute alle Vorspeisen gegessen haben. Gerade im Sommer, Hitze, Gast, der viel essen geht in New York, ne? Geschäftsessen auch dazu kommt, dies und jenes. Dann hat der Poulet jetzt mal rein, ja, Mario, probier's mal, mach mal aus da rein und probier mal Marktsalat oder dies oder jenes. Schauen wir mal, ob du prozentuell deine Vorspeisen hochbringst. Mit anderen Worten, gib ihnen schon auch, zumindest diese ist so, gib ihnen ein bisschen was, was sie auch brauchen und wollen und suchen und mach darin deins. Ne? Und ja, aber es wird schon so sein, ne? Immer Schnitzel zieht viele an.
Ja, das hört sich, aber wenn du relativ jung, sag jetzt mal, nach Amerika gegangen bist, das heißt LA, New York, Palo Alto, war dann wahrscheinlich auch eine sehr wilde Zeit.
Wild? Wild war es immer. Wild war es immer, weil, hey, wie kann es nicht wild sein, wenn du um 7, 8 Uhr in der Küche stehst und um Mitternacht eins rausgehst? Das glaubt ja heute kein Mensch mehr. Und andere sind wir seinerzeit noch alle drei Wochen um 5 in der Früh am Morgen gefahren. Haben damals für 1500 Mark einkauft, einen ganzen Sprinter voll zu zweit. Muss man einladen, muss man ausladen. Muss natürlich auch die richtige Ware mitbringen. Ne? Das waren schon intensive Tage und Momente. Und das macht ja ein bisschen unseren Beruf aus. Ne? Ich glaube, das musst du wollen oder nicht machen. Da gibt es nicht viel dazwischen. Ne? Weil jetzt gibt es natürlich da Schichten, eine Gastro-Karriere zu machen, von Systemgastronomie bis hin zur Kantine, bis hin zu, kann man irgendwie alles einordnen. Aber mir hat eigentlich schon immer die Restaurant-Gastro bewegt und was anderes würde ich auch nicht machen. Ne? Und ja, und so ist es.
Wenn du jetzt zurückdenkst, sag jetzt mal, es gibt ja auch dieses Buch, mir fällt es gar nicht ein, ich habe sogar daheim hier Dinge, die du über die Gastro nicht wissen wolltest, Klassiker, whatever, mir fällt der Titel gerade nicht ein, egal, du
vom weißt. Vom Anthony Bourdain?
Ja, genau.
Ja, die Geheimnisse eines Küchenchefs.
Ja, genau. Hast du auch sowas Wildes?
Ja, du, ich habe wildere Sachen gesehen, aber die geben wir heute noch nicht preis. Vier Loading Las Vegas ist noch Kindergarten dagegen. Na, du, es sind krasse Dinge dabei, klar. Da haben sie viel verloren und viele haben sie übertrieben. Ich habe zum Glück sehr früh die Erfahrung gemacht, dass ich in New York, nicht im Danube, dass da sehr viele Leute Kokain genommen haben in der Mannschaft. Und zum Glück habe ich da nie Probleme gehabt. Und habe sofort gemerkt, scheiße, was macht das mit den Jungs? Ne? Ich war noch in der Verantwortung und da können sie schon viel verlieren drin. Also es ist schon krass dann. Ne? Aber es ist halt, schau, unser einer macht zwei Jobs am Tag. Ne? Zuerst reißt er den Arsch auf, dass die Mise en place und der Posten steht, ne? Und dann musst du noch im Service ein Formel-1-Rennen fahren. Zweimal am Tag, ne? Weil sonst machen wir ja kein Geld. Ne? Und dann ist der Tag schon 12, 14 Stunden alt und dann gehen die Leute natürlich raus und haben das Gefühl, sie haben vielleicht noch nicht genug für sich getan oder bekommen. Ne? Und dann verleiten sie sich natürlich in Drogen und Alkohol. Ne? Nicht jeder, das sage ich nicht. Der andere geht trainieren, der andere geht laufen. Ich bin schon älter. Ich bin froh, wenn ich mal Ruhe habe oder einen Tee mache. Ich habe auch meine Phasen. Da trinke ich dann gerne ein Glas als viel. Ne? Aber habe für mich jetzt auch so ein 3 Monate einbaut, wo ich eine Kur mache, beziehungsweise wirklich von vegan, vegetarisch zu alkoholfrei bleibe. Ne? Aber das ist ein bisschen so das Schwierige auch bei uns. Ne? Und, oder in der Szene oder in der Branche. Ne? Da glaube ich, tun sich ja wieder vielleicht Leute im Schwarzwald vielleicht ein bisschen leichter, die Bäume, die Luft, der Wald. Weißt du, so die Verleitung, ah, der legt jetzt da drüben auf oder kommst da noch vorbei und so ja gut, aber...
Aber ist schon ein Thema, was im Moment schon gefühlt schon einmal so ein bisschen aktuell ist. So was, diese was? Ganze Alkoholthematik. Immer mal wieder so, oder Süchte, nennen wir es mal so generell.
Ja, wir sind an der Ader. Wir sind an der, ich meine, ich hab Glück, ich habe das schon vor langer Zeit abgestellt. Ich kann natürlich mit jedem ein Glas halt trinken. Ne? Das kriege ich ja nicht hin. Jetzt bin ich so, ich trinke ja gerade einen Sambiter. Das ist die alkoholfreie Variante. Ich mag jetzt gerade gern so Campari. So mein Lieblingsgetränk, muss ein bisschen auf den Magen aufpassen und so, aber ja, du bist halt da nah dran, ne? Und einen Abend ist es, was das gönnst, was schwer war, und einen Tag gönnst das, was geil war, und einen Tag ist der andere Grund da, und ja, aber da ist jeder anders, gell.
Also so eine Geschichte, die mir aus dem Buch so hängen geblieben ist, war tatsächlich, wo die Hochzeit war und die Braut dann im Nachgang, sag jetzt mal, vielleicht ihren Ehemann für ein paar Minuten vergessen. Steht so im Buch drin, kann man nachlesen. Finde ich ja faszinierend. Aber wahrscheinlich, also ich kann es mir auch vorstellen, dass sowas wahrscheinlich nicht nur einmal stattfindet am Tag.
Ja, das kann alles passieren, gell?
Ich glaube, das Kochen nichts ist so möglich, weil Essen ja auch immer verbindet.
Es ist so. Ja, da hast du schon recht. Und es ist faszinierender. Ich wusste es nicht, wie ich jung war oder klein war, ne? Wie ich gestartet habe. Das waren alles nicht für mich Gründe, reinzukommen. Ne? Ich muss jetzt auch sagen, ich war... Bin als Koch rein, so Skirennfahrer, konnte nicht mehr mit meinem Fuß.
Wolltest mal werden?
Ja, bin ich auch gewesen. Bin ich gewesen, aber natürlich im Jugendbereich oder Kinderbereich. Ja, und dann habe ich immer mit dem Papa mitgekocht und es hat mir Spaß gemacht und Schule gehen wollte ich nicht, aber jetzt habe ich nicht Abitur gemacht. Dann war ich schon zweite Klasse in Österreich, ne? Also unter der Gesellschaft. Aber auch nur unter Gewissen, unter Doktoren war es immer, wow, geil, der kocht gut. Und die haben es verstanden, wir brauchen ein gutes Essen, um ein gutes Leben zu haben. Ne? Und Kochen ist ja irgendwann viel interessanter geworden. Aber dass du natürlich in der Formel 1, in der nennen wir es mal der Michelin-Welt, du natürlich Leute berühren kannst und faszinieren kannst und so unvergessliche Momente machen kannst. Ne? Ob du jetzt was feiern musst, ob du jetzt da mit deinem Mädel ausgehst oder was immer der Grund ist oder mit deinem besten Freund oder Freunde. Das ist einfach eine wunderschöne Sache, was du Menschen mitgeben kannst und so. Ne? Ja, und wenn es runterbrichst, gibt es nicht immer viel Restaurants, gute pro Kopf oder in der Stadt, bleiben wir mal in der Stadt, ne? Dann ist es eigentlich so eine Handvoll oder zwei Handvoll. Ne? Und wenn es nur einmal runterbrichst, hat jeder Mensch vielleicht fünf Restaurants, wo er sich sein Radar hat oder abbewegt. Ne? Und na, es ist eine Magie da.
Wie ist es bei dir? Hättest du, weil, wie gesagt, du wolltest ja auch Skirennfahrer werden, Konkurrent zu Hermann Mayer. hättest die Möglichkeit gehabt, wäre die Verletzung nicht dazwischen gekommen?
Du, es ist witzig, dass du das jetzt sagst. In Wagrain bin ich an Landescup Salzburg mitgefahren, war im Kader drin. Und da ist der Hermann Mayer mitgestartet im Rennen. Ne? Der Hermann hat ja ein bisschen so ein ähnliches Problem gehabt, der ist auch so später in die Pubertät reinkommen. Und der ist ja auch irgendwie rausgefallen aus dem Kader und ist aber dranblieben und war Maurer und Skilehrer. Und ich glaube, wenn ich es jetzt nicht falsch erzähle, steht er irgendwann so 5, 6, 7 Jahre später, irgendwie Anfang 20, als Vorläufer da. Und verblasst die Weltelite. Und da ist natürlich der ÖSV nervös geworden oder neugierig. Und haben gesagt, scheiße, den Mann müssen wir uns wieder einkaufen, oder? Na, Hermann, Riesenvorbild. Lieb den Typen. Marcel Hirscher auch grandios. Franz Klammer, bin ich sogar befreundet. Habe ich das erste Danube-Menü gekocht für einen Franz Klammer, für einen Kaiser, für einen österreichischen Kaiser. Gell? Ja, das weiß man nicht. Nein, Spitzensport ist schwierig. Da braucht nur eine Kleinigkeit schief gehen. Dann bist du nicht mehr Weltspitze. Aber es ist auch total schön.
Wenn Sie Wahl gehabt hättest, Spitzenkoch oder Spitzensportler, wer hätte sich entschieden?
Na du, wenn mir nichts dazwischen kommen wäre, ich wäre Skifahrer geblieben, glaube ich schon. Wir haben jetzt witzigerweise eine gute Hotelfachschule. Na, ich glaube, die hat auch die Anna Fenninger, der Marcel Hirscher absolviert in Hofgastein. Die Gastro, dass du Ausbildung hast mit Skientwicklung, Skisport, trainieren und Weiterentwicklung, dass eben was dazwischen kommt, dass du da ein Backup hast. Ne? Aber wie gesagt, das ist mir mit 13 passiert, ne? Bevor ich die Entscheidung treffen musste. Ne?
Was ihr aber noch gemeinsam habt, Hermann Mayer und du, ihr beide mögt auch Motorräder.
Das ist auch wahr. Beide Harley-Davidson, oder? Ich habe meine noch in der Harley-Factory stehen, aber die muss ich jetzt irgendwann einmal holen.
Ja. Eigentlich jetzt, ja, vielleicht ist es zu warm aktuell für Motorradfahren.
Ja, du wenn's die richtigen Klamotten anhast, gibt es ja so, aus der kannst du es ja vorne aufsippen und durchblasen lassen. Es ist heiß gerade.
Für dich der perfekte Ausgleich, um den Kopf frei zu kriegen, weil von hier vom Restaurant, wenn du sagst, ab auf die Harley und.
Ja, jetzt bin ich leider ein paar Jahre nicht gefahren, aber ich tue immer daheim ein bisschen sporteln. Musik liebe ich, ja, also Musik macht mich frei. Ich tue auch gern ein bisschen gehen oder am Wald reingehen und so Geschichten. Die helfen mir und an der geilen Wein trinken. Ja, da gehe ich auch ab.
Kommen wir mal an der Stelle zur Cheffrage, machen wir mal weiter. Die ist tatsächlich in dem Fall, normalerweise kommt sie immer von meinem vorherigen Gast.
Jawohl.
Ist diesmal nicht so? Weil es war ja geplant, dass wir es letztes Jahr machen. Jawohl. Und ich war halt darauf vorbereitet, deswegen haben wir die Frage auch letztes Jahr schon aufgenommen, das einfach vielleicht zum Hintergrund wissen, weil ein kleiner Bezug drin ist. Mhm. Und die Cheffrage diesmal von dir kommt aus dem Como.
Aus wo?
Aus dem Como in München.
Okay.
Christoph Kunz.
Ja, guter Mann.
Ihr kennt euch?
Ja, nicht gut, glaube ich, aber sehr sympathischer Topmann. Ja.
Und er hat mir die Frage für dich mitgegeben. Hören wir mal direkt rein.
Okay.
Lieber Mario, ich hatte ja Gott sei Dank vor ein paar Wochen das große Glück, auch endlich mal bei dir essen zu dürfen. Wir haben uns natürlich ganz, ganz klassisch für Wiener Schnitzel entschieden. Aber ich will dir jetzt bitte keine Frage zu Wiener Schnitzel stellen, weil ich denke, die Story ist auch ausgelutscht. Ich habe dich aber neulich wieder im Fernsehen gesehen. Und tatsächlich meine Frage an dich, Tim Melzer, Hassliebe, Freundschaft, große Dankbarkeit. Ich durfte selber gegen ihn antreten. Wie geht's dir mit ihm? Was ist dein Gefühl zu Tim Melzer und seiner großen Zahnlücke? Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil es ist doch ja auch ein spezielles Menschenwesen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Liebe Grüße aus München, mein Lieber.
Ja, du, liebe Grüße nach München zurück. Ich liebe die Stadt. Ja, große Freundschaft und Dankbarkeit. Ja, ihr habt den Tim. Der Tim hat uns im Silk Cocoon Club nach ein, zwei Monaten schon besucht und war total happy. Ich müsste jetzt lügen, waren die Eltern dabei, waren es drei Leute, müsste jetzt meine Mama fragen. Ne? Und ja, wir waren auch noch nicht so eingeschliffen. Ne? Und die Mama kommt wieder rein, Marin, du musst mal rauskommen, Hallo sagen und der will ich kennenlernen und dies und jenes. Und ich bin ja dann so ein Koch, ich vergrabe mich und verstecke mich lieber hinten, weil ich da oft unsicher bin oder unzufrieden bin, wie es läuft. Oder dann auch nicht mit einem schlechten Gefühl ins Restaurant rausgehe, gerade wenn du einen guten Service hast, die fangen dir das ab. Oder die haben ja ihren Vibe und so. Ne? Ja, und da haben wir sie am Ende kennengelernt. Ich habe sie im Nachhinein erfahren, ich wäre ein arrogantes Arschloch und bla bla bla. Ne? Nichtsdestotrotz, du erst dranbleiben und ist wiederkommen und dann sind wir Birmingham geflogen haben wir beim Gordon Ramsay, Jamie Oliver besucht, bei so einem Festival, Food Festival. Und und irgendwann steht er jede Woche bei mir. Ja. Und dann haut immer so sein Mädel, ah, Mario ist eigentlich schon ein besserer Koch wie du. Und schau mal, wie geil er die Ente macht und dies und jenes. Und er ist ja dann schon so ein Typ, das mag ich ja total an ihm. Er nimmt das persönlich. Ne? Ist ja richtig so. Ne? Und er ist ja auch ein geiler Koch. Ne? Das ist, da muss man ja die Kirche im Dorf lassen. Und jeder hat halt so wahrscheinlich seine besseren Rezepte oder Vorteile oder dies oder jenes. Und ja, und da haben wir viel Spaß gehabt eigentlich. Gell? Und haben natürlich immer gut gehostet, bewirtet, haben uns immer darum gekümmert, dass er gut heimgekommen ist. Ja, das war schon eine gute Zeit. Nein, es ist total schön. Und dann haben sie mich eingeladen und dann habe ich da eher blockiert am Anfang. Dann waren sie so, ah, da will ich nicht mehr machen und das und das. Und Tim Raue hat mir mal angehaut, haben wir uns irgendwie da in Graz am Flughafen, sind wir uns über den Weg gelaufen und Mari macht das und dann der Trettl. Und dann hat er es wieder probiert, der Tim, und dann habe ich ja gesagt. Ne? Und dann habe ich mich schön nach Jamaika geschickt, Schweinschlachten, keine Ahnung. Unter die Kriminellen hat er mich abgesetzt.
War eine Erfahrung für dich?
Ja, Wahnsinnserfahrung. Wunderschön gewesen. Ne? Wunderschöner Platz, aber ja, wie ich sage, schon gefährlich auch. Gell? Also ich war da natürlich geschützt mit dem Team und allem drumherum, aber ich habe so gemerkt, so, ich glaube am ersten Abend habe ich frei gehabt, dann bin ich allein losgezogen und der eine, der in Charge war, der ist gleich ganz nervös geworden. Und Mario, bist du sicher? Und ich sage, jetzt mach dich locker, komm. Ich bin schon in vielen Plätzen gewesen. Bin so an einem Runway Beach runter und Tankstelle. Ich wollte mir so ein Moskitospray holen. Und dann bin ich da unten angekommen. Gibt es ja kein Taxi und nichts. Ne? Und da hat mich einer vom Hotel runtergefahren und der wollte mich nicht anlachen und nicht anschauen. Und ich dachte, okay, sind wir so drauf. Und dann habe ich gesagt, ah du, ich fahre wieder mit heim. Ne? Und dann bin ich da mit zwei Jungs vom Team los und sind wir irgendwie so am Wasserfall reingegangen. Und so. Na, ist ein schöner Platz, Jamaika. Muss man mal gesehen haben.
Wie geht es damit, wenn man vor so einer Herausforderung steht, wo man erstmal ja, sich vielleicht reinfuchsen muss? Magst du so Challenges?
Ja, mag man so Challenges. Ich mag es eigentlich schon, gell? Aber die war schon hart. Der Laden war versifft, 3-Sterne-Hotel. Wir waren eingezäunt mit Draht, als wären wir im Militärhotel angekommen. Die Moskitos haben mich aufgebissen, der Kühlschrank hat klappern und ist ausgelaufen. Und ich dachte, okay, es gehört alles dazu, oder? Und keine Ahnung, es ist nicht einfach.
Was ich mir ja vorher gerade gefragt habe, weil ja du erzählt hast, sie hat immer gesagt gehabt, du wärst im Vergleich zum Tim der bessere Koch, deine Ente ist besser. Hat er es irgendwann geschafft?
Das ist ja subjektiv. Eine Person gewesen.
Ja, genau. Aber hat sie irgendwann ihre Meinung umgeändert oder ist immer so blind?
Ah, das weiß ich nicht. Das hab ich immer sitzen und ruhen lassen. Da habe ich nie mitgerührt in dem Thema. Da habe ich gesagt, lass es schmecken.
Ja, Tim, tatsächlich fehlt ja auch noch im Podcast.
Ja, muss man fragen.
Wäre da mal irgendwann Zeit.
Ja, der hat einen anderen Terminkalender.
Wir haben schon oft genug drüber geredet, auch mit dem Lucky über ihn. Er ist okay. Ja schon sehr vernetzt und er macht ja aber auch, Lucky hat gesagt gehabt, er würde ihm, was hat er gesagt gehabt, den Ehrenpreis der Kulinarik verleihen. Würdest du da mitgehen?
Auf alle Fälle. Tim kann man vieles verleihen. Hat er schon, glaube ich, einige Auszeichnungen mitgenommen. Du, er ruft mir an am Montag, na Dienstag war es. Er ruft am Dienstag an, ich habe nicht abheben können, es war kurz vor Mitternacht. Da habe ich was raufgesprochen, da konnte ich einfach nicht das Telefon abheben, war so ein Trubel drumherum. Und am nächsten Tag ruft er wieder, ich habe es dann probiert, am nächsten Tag zurückgerufen. Und ich glaube, er ist gerade irgendwo mir fällt es jetzt nicht ein, Malaga oder irgendein, macht ein Kitchen Impossible Aufnahme. Und dann fängt er so an, Mario, mein Bad ist größer wie deine Küche. Und der hat sich so gefreut vom Herzen und findet es so geil und sitzt da dann im Restaurant bei uns und sagt so, bah, und sowas bräuchte man in Hamburg und das und das. Und ja, das freut mich dann schon, ne? Und das kommt vom Herzen. Ne? Und das spürt man und das hört man und das ist schön. Und du, es ist, ja, ich meine, du musst dir als Koch hinstellen und sagen, wo geht's lang? Es gibt viele Optionen, gell? Und ich bin anders losgetreten. Ich habe nicht nur ein Menü gemacht. Ich war vielleicht der erste Koch in Deutschland, der nur ein Menü gemacht hat. Ich weiß, kann jetzt der Tim im Weißen Haus auch von sich behaupten, ne? Aber kann man schon fast so sagen, ne? Und ich bin aber schon wieder längst auf einen anderen Trip gegangen und gesagt, du, Scheiße, wir müssen mehr Dienstleister sein. Wir können nicht nur sagen, friss oder stirb oder nur aus Angst oder nur kleine Portionen oder es ist ein Riesenunterschied, koche richtige à la carte Portion oder koche eine Menüportion. Und stell dir mal vor, Menüportion ist eine kleine Portion, ja gut, ich schluck's halt runter mit ein, zwei, drei Bissen, dann ist es weg, ob es jetzt geschmeckt hat oder nicht, ne? Aber ich esse mal ein ganzes Teller davon, ne? Dann schickst du es zurück oder sagst, war scheiße, ne? Also es ist auch eine andere Aufgabe, Philosophie dahinter und die verbinde ich ja hier, gell? Und ist viel dahinter, wie's so halbwegs mitkriegst.
ich wollte gerade sagen, du hast ein Menü, Sechsgang, aber bei dir gibt es à la carte die Möglichkeit auch noch, sowohl genau. Mittag als auch Abend.
Genau. Also Mittag macht man nur ein Dreigang-Menü, gell? Da habe ich mich eingeschliffen immer auf einen vegetarischen Gang und einen geilen Fisch und ein schönes saisonelles Dessert. Und dann besteht es aus Heimat und Welt und die Karte wäre von mir aus normal größer, ne? Weil ich einfach so viele Sachen geil finde. Und mir dann immer schwer, du Scheiße, jetzt kommt der, dann hast du keinen Black God drauf, dann hast du keinen Gulasch drauf oder dann hast du das nicht drauf. Zum Beispiel Schweinsbraten müsste das ganze Jahr auf der Karte sein. Ja, mache ich jetzt phasenweise nur noch zwei, drei Monate. Tun sie sich auch schwer, das zu bestellen, ja, weil sie es ja nicht kennen oder nicht wissen, wie der Schweinsbraten im Lohninger letztendlich ist. Ja. Und da merkst du halt auch, ne, aber ich kann halt auch das ganze Jahr nur Schweine einbraten und verteilen, probiert es, dass es beim nächsten Mal ist, ne. Auch eine Strategie, habe ich auch schon oft gemacht im Leben, gell, aber muss man ja umsetzen, ne.
Was unterscheidet deinen Schweinebraten von allen anderen?
Ja, was unterscheidet den Animer Jungschwein, ein Schwäbisch Hall? Ich mache am liebsten mit der Schulter. Auch eine schöne Kruste, aber nicht so fettig. Ne? Und es hört sich jetzt dumm oder blöd an, schweindelt nicht so, schmeckt nicht so nach Schwein. Ne? Wenn man ein scheiß Schwein gegessen hat, dann weiß man, was ich jetzt gemacht, ne? Und dann ist es sehr puristisch, nur mit Zwiebel, Kümmel, Selleriewasser, bring ein bisschen einen Jörg Wörter rein, mach die Soße dadurch ein bisschen leichter. Mit Selleriewurzen stöhne nebenbei auf, kochst du dahin so ein Fond, immer wieder nachgießen. Ne? Ja, es ist ein super Spitzkraut, halt auch Gegenbaueressig, geiler Knädel dazu.
Auch was, wo ich gelernt habe, Knädel ist ja auch nicht so dieses Thema, was viele Köche wollen. Also im Feindining-Bereich. Umschiffen die auch viele.
Ja, weil sie es nicht können. Ja, es ist ja ganz klar. Wer kann denn schon einen guten Knödel? Ja, da fängt es an. Das ist hohe Kochkunst. Ne? Das findest ja auch selbst, wo ich herkomme, nur noch selten. Und dann, wenn es dir mal wo trifft, am richtigen Moment, dass du so einen geilen Knödel kriegst, dann hatten irgendwie die Mutter oder die Oma irgendwie gemacht und schickten in die Hütten hoch. Oder ist es dann der? Na, Knödel ist eine ganz hohe Kochkunst. Ne? Weil das Brot verändert sich, das Brot, wie ist Knödelbrot? Ist es trockener? Ist es frischer? Wie will man es machen? Und. Es ist, ich glaube schon, dass ich gut Knödel kochen kann. Ich tue es aber schon seit Jahrzehnten nicht. Muss jetzt auch gestehen. Also wir haben hier einen Servettenknödel. es logistisch für uns einfach am besten zu machen. Ne? Und aber Knödel ist brutal schwer. Ne? Und da brauchst du einfach Fingerspitzengefühl. Muss kochen können.
Macht aber, soweit ich habe mich das letzte Mal mit der Oma von meinem besten Freund auf dem Weg zu seiner Hochzeit unterhalten über Knödel. Kartoffelknödel. Macht der Schweine viel Arbeit.
Ja, ja.
Darf man nicht unterschätzen.
Ja gut, da ist vor allem natürlich in Deutschland eine Megakultur mit Kartoffelknödel. Ne? Ich mache ihn ja anders, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kartoffelknödel mache, dann heißt es wieder, du hast keine rohen Kartoffel drin und das und das. Also ja, das ist auch das Schöne am Knödel. Ja, einfach von Tal zu Tal, Region zu Region, unterschiedliche Rezepte oder von Haus zu Haus. Ne? Es ist halt unser Pasta. Ne? Spätzle, Knödel und. Und es ist eigentlich das, was den Köchen nicht mehr genug beigebracht kriegt. Es ist ein Abfallprodukt und ein guter Koch wirft nun nichts weg. Der macht ja aus Abschnitten und Abfallprodukten ein geiles Gericht. Ja? Und da wird man ja kreativ. Deswegen gibt's ja dann irgendwo in Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Italien, Frankreich. Frankreich ist ja auch ein Bauernland. Leute tun ja immer so Frankreich, na, vor allem durch Frankreich. Na, immer klar, da gibt's die Provence und Monaco, da gibt's Paris. Aber durchs Land und da entstehen ja Rezepte. Na? Und warum? Weil sie müssen, weil sie es nicht gehabt haben. Und wenn ich da zurückdenke in die Kriegszeit oder so, dann in Kärnten, da machen sie 20 verschiedene Polenta-Geschichten, ne? Weil sie halt am Meister unten anbauen, das Klima haben wie in der Toskana, Italien und Sachen entwickeln. Und irgendwann ist der jetzt blöd, jeden Tag selber zu essen. Ne?
Er hört sich ja fast so an, als das Knödel vom Aussterben bedroht. Zumindest ein guter. Ja, viele daheim kaufen ja
Fertigpackung. Ja, ja, ich glaube, du triffst es eigentlich, aber für mich ist es ja die größte Schmach, die Österreicher, ne? Weil die Österreicher, ich meine, jetzt werden sie reinhämmern nämlich, weil ich ja nicht auf Augenhöhe bin, ne? Aber so richtig österreichisch kochen dann ja auch nicht mehr so viele. Natürlich gibt's die noch zum Glück, gell? Aber ja, ich glaube, so ist es also ein Stück weit. Nein, ich glaube, dass schon wieder im Kommen ist. Jetzt ist es eine neue Generation in Österreich da. Das ist, glaube ich, wieder featured. Ne? Aber es war glaube ich, schon mal so vielleicht Anfang 2000 bis 2010, 15, wollten halt die Leute nicht kochen, war nicht en vogue. Ne? Die wollten halt dann eher Französisch, halt dann so Japanisch ja, aber... Aber wie gesagt, ich bin jetzt zu wenig in Österreich. Da darf ich eigentlich, muss ja Mund halten.
Bei dir, du hast ja einmal bei der à la carte Heimat. Das ist ja quasi alles so österreichisch in die Richtung. Und auf der anderen Seite die Welt. Was gehört für dich, sag jetzt mal, welche Einflüsse in die Welt rein?
Ja, die Welt reflektiert ein bisschen so die Station, wo ich war. Ja. Ich bin sogar mal so weit gewesen, ich wollte eher so Hommagegerichte machen von meinen Chefs. Könnte ich auch noch machen. Da vielleicht so 4 oder 5 oder 6 Gerichte reinbringen. Dann sind wir wieder bei der größeren Karten, die dann nicht mehr untersetzen. Nein, man muss ja auch Sinn machen. Man muss ja, wenn du eine Karte schreibst, darf ja nichts alt werden. Ja? Weil jetzt gibt es da Gerichte, die, so wie ein Gulasch, das kann schon ein paar Tage im Kühlschrank stehen. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, ein perfektes Gulasch muss 2-mal aufkochen und so Geschichten. Ne? Und eben der Zwiebel da weiter marinieren. Aber die Welt war für mich natürlich dann schon Standris. Ne? Standris, Hans Haas, Obauer, Werfen. Eine der ersten waren, die richtige Richtung eigentlich einschauen. Die haben ja dann Steirik auch mitgeprägt und der Heinz hat da die Lehre gemacht und mit Kutteln und Lammbeischel und alles drüber hinaus. Na, die Welt halt so, die Michelin-Welt, die ich in die 80er, 90er kennengelernt habe. Dann habe ich in Paris gekocht, in einem 3-Sterne-Laden, habe ich in New York gekocht, dann war ich in Italien auf Besuch, da habe ich nicht richtig gekocht in Italien. Ne? Kalifornien, in Japan war ich viel. Und das ist dann ein bisschen so die Welt. Irgendwie so, ich glaube, die Idee vor 27 Jahren war die, wir haben immer aufgepasst, wie wir gestartet haben. Also die, da war ja mal das Modewort in Deutschland, wie nennt man es? Fällt es mir gerade nicht ein. Fusion Kitchen. War ganz groß angesagt. Jetzt muss da Zitronengras in die Paprikasauce oder Ingwer oder was weiß ich was reinmixen. Und wir haben immer gesagt, weil ich ja in die authentischen Plätze gekommen bin, wo, ich habe ja da gelebt, ich bin ja mit dem Bötchen durch die Welt gefahren und zwei Tage hier und einen Tag da. Und da wird es ja dann immer gefährlich. Ne? Weil du es ja nicht verstehst, warum die das machen. Und da haben wir immer gesagt, hey, Fusion ist Confusion. Also ich habe immer geschaut, dass ich authentisch bleibe. Ne? Schon dann auch Prozente eine Mario oder eine Lohninger Handschrift reinzukriegen. Ne? Und ich wollte halt auch nicht im Danube nur Schnitzel kochen und Gulasch und Schlutzkropf von Kolbshaxen. Für das war ja zu Weißwürster ausgebildet. Das hätte mir auch nicht Spaß gemacht. Ne? Dann sind wir hergegangen und in Amerika haben wir es ja My Childhood und New World genannt. Weil das war mir wichtig damals bei der Einstellung. Steht mein Name? Ich bin der Küchenchef, ich habe das letzte Sagen. Natürlich habe ich es über den Bulli absegnen lassen. Man kann es nicht einen Großmeister umgehen. Aber und so habe ich es strukturiert, dass da die Leute ein bisschen Orientierung hatten. Ne? Da vergreifst du ein bisschen in die Marius Kindheit oder Heimat und Kultur, was er mit Österreich zu tun hat. Also bei mir ist schon wieder mit Salzburg alpin anders ist wie Wien, aber jetzt sind wir natürlich von der Altwiener Küche sehr geprägt da in Gesamtösterreich behaupte. Ja, und dann wollte ich da die neue Welt reinhaben und ist ja einfach schön. Ne? Und die Idee war so, die Mädels gehen einen Ton an, wo gehen wir essen? Ne? Jetzt wollte ich natürlich da nicht nur Klischee Österreicher sein. Ne? Jetzt gehst du eigentlich zum geilen Mario. Ja.
Und du hast ja in New York die Zeit ja auch geprägt, wurdest ja auch ausgezeichnet als Koch des Jahres. Von ja. New York.
Das war New York Magazine.
Genau, New York Magazine.
Im Sagard war ich bestes neues Restaurant. James Beard war mal nominiert ins beste neue Restaurant. Wir haben geile Auszeichnungen geschafft. Ne? New York Times. Ich habe 2-4 Sterne, also Maximum, und 2-3 Sterne Bewertung. New York Times war die mächtigste. Ne? Hat noch nie einer mit 4 Sterne gestartet in New York. 4 New York Times. Also ich bin wirklich oben eingestiegen. Wir haben eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Ich glaube, wir haben in weniger als 12 Monaten 100 Magazine weltweit gehabt. Du warst Schweden, Japan, ich glaube 20 Japaner, viele Deutsche, Österreicher. Also so geile Geschichten gekriegt, haben wir wirklich die Gastroszene neu orientiert, gell? Und aufgewurzelt, sind auch so ein bisschen so gegen einen Trend gegangen, da sind auch so billigere Sushi, Sushi-Sambas und so Hype-szenige Dinge, war mal komplett anders, auch vom Dining Room her, war eine schöne Zeit, sehr zeitlos auch gewesen, so kitschig es vielleicht auch war. Und hat eingeschlagen wie eine Bombe und Gott und die Welt ist zu uns essen gekommen. Ne? Der Gerhard Schröder war da, da war er noch Kanzler, dann ist Udo Jürgens, Königsfamilie aus Thailand, der Brad Pitt, der Buff Daddy, alle waren da, alle.
Aber ist man darauf vorbereitet in dem Moment? Oder macht das was mit einem, wenn man dann, ich sag jetzt mal, so viel Aufmerksamkeit erregt?
Du, wenn du so hart arbeitest den ganzen Tag, bist du so am Boden unten. Nein, es ist so gewesen, du wirst da abgezockter Profi. du weißt einfach, 3 bis 5 Topstars sind heute hier. Und das ist heute der und morgen der. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, sind ja alle gleich wichtig. Ne? Das haben wir auch immer so gesehen. Ne? Aber das ist natürlich drüber hinaus auch gewesen. Ne? Wir waren da immer sehr professionell, haben da nie da die Leute zur Schau gestellt, in der Page 6 New York Post oder PR draus gemacht. Das war schon immer so, das haben wir im Cocoon auch immer richtig gemacht. Jetzt habe ich die Ehre gehabt, vor ein paar Wochen haben wir die Lieberbergs Metallica reingeholt. Na? Und da war auch da André kleinen Schirm drüber, hier werden keine Fotos gemacht. Und die muss den Jungs auch Privatsphäre geben. Die haben auch keinen Spaß. Ich meine, überall, wo die hingehen, darf ein Foto mit dir machen, darf ein Foto mit dir machen. Dann bleibt das in Erinnerung. Ne? Und ich habe mit Kirk Hammett da 40 Minuten über Hühner, über Bauernhof, über Essen, sein Papa war ein Koch oder ist ein Koch, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Ne? Einzige, was ich vergessen habe, ich muss ihn anschreiben, ich bin da mit der Shelley gut vernetzt, seiner Managerin. Ich glaube, dass der ein bisschen mexikanisches Blut in sich hat, zumindest vom Look her jetzt. Ne? Aber es war total schön, aber er so erzählt, so in den 60er ist er schon, was er, wenn du jetzt in San Francisco auf die Welt kommst, dann ist da natürlich riesen Chinatown und für Japaner. Na geil und das war, Mario, the food is so clean and so energetic und lieb die Amis dafür, na? und es ist auch so, wie ich koche, na? Das ist sehr runtergebrochen, auf Energie basierend umsetzt und war schön.
Aber sowas geht ja dann schon runter wie Öl.
Ach gut, wenn ich das sehe, bin mit 12 oder 13 beim ersten Metallica-Konzert gewesen in Rudi-Sedlmayr-Halle. Und ja, das ging runter wie Öl. Aber ich habe viele Rockstars zum Glück schon kennengelernt und habe mich besucht. Mit Bono bin ich eigentlich gut, was heißt vernetzt, ist schon wieder übertrieben, aber der hat es gut gehen lassen einige Male. Den müssen wir jetzt schauen, dass wir das nächste Jahr, wenn die auf Tour kommen, dass wir die mal reinkriegen. Muss natürlich auch passen. Ne? Die haben ja einen Zeitplan, den sie einhalten müssen. Ich liebe so Menschen. Die haben sich ja auch mit jungen Jahren ideologisch auf was einlassen. Die wussten ja auch nicht, ob sie es schaffen. Ne? Aber sie sind dieser Leidenschaft nachgegangen. Ne? Und das ist einfach schön. Die haben es auch nicht immer einfach gehabt. Ne? Die haben auch manchmal den Kit von der Wand essen müssen, weil sie es nicht geschafft haben.
Ja, aber am Ende ist es dann tatsächlich die Leidenschaft, die immer zum Erfolg führt. Also ich glaube, wenn du was machst, wo du zu 100% leidenschaftlich dahinter stehst, dann funktioniert es wahrscheinlich automatisch immer.
Ja.
Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß.
Ja, denk ich auch. Gell? Also es ist absolut die Voraussetzung. Gell? Aber ich glaube, da geht es auch gar nicht nur um das. Das ist für jeden einzelnen Koch auch. Ne? Ich meine, wenn einer mit der Leidenschaft in die Küche reingeht, der geht happy raus. Ne? Ich meine, einer, der sich immer nur damit befasst, was negativ ist und scheiße ist, der wird es immer schwer haben. Ne? Aber es besteht nicht nur aus 100% positiv. Also, es kann es auch nicht geben. Ne? Also, Worte von Bono, ne? Es gibt Performances, das sind 70-80% Kampf. Und 20-30 flutscht oder ist positiv. Aber dann gibt es auch die andere Seite. Ne? Aber es ist in der Performance so. Man schaust dir die besten Fußballspieler an und denkst du dir, was spitzt ihr für einen Scheiß zusammen? Ob es dann noch einen geilen Trainer oder wird es zusammengewürfelt, kommt es in den Fahrt? Woran liegt es?
Einstellung.
Attitude. Ne? Ja, woran liegt es? Seid ihr nicht fit? Wollt ihr nicht? Gönnt ihr es auch nicht?
Ja, ab und zu lacht es einfach nicht.
Manchmal lacht es nicht.
jetzt mit ein bisschen Blick auf die Uhr, weil es mich tatsächlich heute sehr positiv überrascht hat. Du hast ja auf der Karte hier Crispy Sesam Taco.
Ja.
An welche Station oder zu welcher Station passt dieses Gericht bei dir?
Ordne ich das ein?
Weiß ich nicht, ob du das einordnest. Also ich hätte jetzt mal gesagt, New York Style passt dran,
ist
New York.
Es ist ja schon die Lohninger Idee. Gell? Du, ich probiere das seit Jahren zu machen. Ich komme wieder zu dem zurück. Ich kaufe den teuersten und besten Tuner ein. Also in dem Fall einen Yellowfin-Tuner. Der ist jetzt nicht so... Ich glaube, dass der nicht gezüchtet ist. Ich kann es dir nicht einmal sagen, weil der Balfego, ich habe ja noch mit den Bluefin-Tuners gearbeitet, die waren ja nur wild. Ne? Das kannst du dir ja vorstellen, wenn so ein Tuner nicht wirklich wild ist, er ist zwar in der Natur eingenetzt, dann wird ja der Hund immer fetter. Ne? Und kann schon penetrant sein. Also es ist ein Toro schon, ich weiß nicht, es ist ein Wagyu-Tuner. Ne? Und es sind halt immer Stücke dabei, aus denen du nicht den perfekten Sashimi schneiden kannst. Ne? Und jetzt haben wir beim Wegschmeißen, so haben wir den immer aufgehockt und dann haben wir, was weiß ich, Personal, sie wissen, ich mag sowas, und dann wird es da in die Mitte eingestellt, dann haben wir so einen Gangerl vor dem Personalessen und so. Dann habe ich einfach gesagt, du, wir müssen in den Zugzwang kommen, dass wir die Reste verkaufen. Ja? Jetzt haben wir beim wirtschaftlichen Denken. Und eigentlich so weit gehen, dass es hoffentlich sogar gut geht, dass du eigentlich die schönsten Stücke mit reinhacken musst. Ja, ja, und da habe ich ich habe Spicy Tuna Roll in New York gegessen, beziehungsweise im Maiko, im Cocoon Club gemacht. Und Cornetto war ja auch einer derjenigen, der die Cornetto einmachen soll, die Tartlets. Ne? Ich habe Cornetto witzig gefunden, Thomas Keller. Habe ich mal gegessen und habe ich total witzig gefunden. Hat irgendwie ein Zilk gepasst, kannst du in die Hand nehmen. War Eisverkäufer, wie ein junger Bub war. Ne? So ein Cornetto mit einem geilen Lachs oder du, ne? Wie auch immer. Ja, und das war auch schon wieder für mich Schnee für gestern. Und jetzt wird es noch mal interessanter oder schwieriger, dass ich alles glutenfrei mache. Und jetzt war ich jetzt auf der Suche, gut, da gibt's halt so Tartlets-Rezepte und dann Brickteig ist Convenience-Teig oder Filo und dies und das. Sind keine schlechten Produkte, das will ich gar nicht sagen. Ja, und da bin ich auf ein Rezept von meinem Ex-Chef aufmerksam geworden, der da eigentlich so große Cornettos aus dem macht. Da habe ich gesagt, du, das kann klappen, glutenfrei. Und das ist dann ein hochkomplexer Teig. Das Rezept habe ich jetzt jahrelang liegen gehabt. Ich habe meine Jungs nicht da motiviert. Wir haben ein schweres Jahr hinter uns letztes Jahr. Und irgendwann haben wir mal Nägel mit Köpfen gemacht und dann hat es auf Anhieb gut geklappt und auf die Karten geschrieben und die Leute feiern es. Und es ist... Es ist wenig, aber explosiv. Es ist zum Teilen, es macht Spaß, es gibt Energie. Einzigartig und ein interessanter Teig. Er ist sehr fragil, ja? Aber und er ist anders. Ich glaube, das hast du noch nie gegessen.
Nein, tatsächlich nicht. Und ich habe viel gegessen mittlerweile.
Siehst.
Aber das sind, ich finde immer, das sind die Gerichte, die dann hängen bleiben und die dieses Lächeln ins Gesicht zaubern, was das halt noch nie irgendwo gekriegt hast oder geschmacklich nicht einordnen kannst.
Ja, ja.
Ich finde immer, das ist so
geil, oder?
Der Moment.
Der Wahnsinn. Ich liebe das, wenn ich meine Jungs dann was Neues mache, ne? Dann stehen sie immer so vor dem Berg. Ne? Wie soll denn das jetzt klappen und funktionieren? Weißt du, wir reden ja von brutal viel Arbeit. Ne? Kleine Küche und. Ne? Und aber da findet man immer als Team eine geile Lösung und einen Weg. Und da braucht es manchmal ein bisschen von mir einen Druck. Aber das ist auch mein Job am Ende des Tages. Ne? Wir müssen ja immer wieder wo dranbleiben. Und dann bin ich total stolz. Ne?
Ja, und ich kann es nur empfehlen. Jedem.
Tacos für alle.
Von vollen Herzen heraus. mal kein Tartlet.
Scheiß Tartlets da.
Gibt es im Moment sehr viel. Woher kommt es eigentlich? Letzte Frage, so in die Richtung, dass du, sag jetzt mal, alles glutenfrei machst.
Ja, du, weil ich selber ein Problem habe. Ich bin einmal Notaufnahme New York City gelandet. Da habe ich eine Reaktion gekriegt. War im Nobu-Essen mit Hans Haas, war Wiener Konditor dabei, Bulli, war einen geilen Mittag gehabt, ne? Geil gegessen, und ich stehe dann um 5:30 in der Küche und kriege alles Flecken und eine Reaktion, und sie schauen mich schon, geht's dir gut, und ist alles klar, und ich so, und immer, lass mich in Ruhe, mir geht's gut, ne? Und irgendwann geht da Kehle geht zu, und dann sage ich, ja, ich glaube, mir geht's nicht gut, und ganz rot geworden, und ja, da habe ich dann irgendeinen Drink gekriegt. Und selber ist mir noch einmal passiert. Na, da kommt dann also eine Panikattacke und so. Ja, hab lang gebraucht, und habe immer gejammert, ich krieg nicht genug Luft über die Nase. Ja, habe natürlich auch nicht einen guten Rhythmus gehabt, Stuhlgang nicht richtig, die Ernährung nicht richtig aufgenommen. Dann bin ich da auf die Suche gegangen, und irgendwann einmal habe ich noch mal ein, zwei Jahre gebraucht. Dann habe ich mir gesagt, im Urlaub, so, jetzt probiere ich es einmal. Jetzt gehe ich mal nirgendwo essen, ich koche das selber. Bin einmal zu mir nach Salzburg runtergefahren und habe auf Anhieb wieder Kraft wie ein Pferd bekommen. Ne? Und da habe ich gesagt, ja gut, dann wird es ja so sein. Ne? Und habe ich es umgestellt, und dann habe ich da Jahre intensiv Nudelteig. Und du, sonst hätte ich es auch runtergeschrieben. Obwohl es Klassiker Evergreens von der Karte sind. Ne? Aber bin ich sehr stolz, Gitarre, Spaghetti, Spätzle machen wir mit Buchweizen. Also nicht nur mit Buchweizen, ist ein sehr intensives Mehl. Gell? Und ja, habe die Rezepte, haben sie auch immer deppert geredet, ah, der kocht ja immer denselben Scheiß. Ne? Also, sowas musst du ja auch anhören als Koch. Ne? Aber ey, koch mal diesen selben Scheiß jeden Tag geil. Ne? Und such darin nur mal die Perfektion oder die Änderung. Ne? Und es war da habe ich schon so zwei Jahre gebraucht. Das eine und andere ist geflutscht. Und so hat sich das ergeben. Und es sind sicher hier 15-20% Gäste, die das schätzen, ja, und wollen und da brauchen. Und bei dem Event drüben da im Balmgarten, auch der Küchenchef, den sein Sohn hat, ich habe es dann irgendwie so am Rande mitgekriegt, und dann sage ich, dann kommt mal zu mir essen, kannst euch frei bewegen. Und es ist dann wunderschön. Ne? Ich habe jetzt nicht so viel Marketing gemacht, dass jetzt nicht die Leute Angst kriegen, oh, das kannst du ja nicht essen, ist ja nicht geil und so. Ja gut, die Angst ist dann schon da. Gell? Und witzigerweise, was das so in Japan hat, ja keiner. Oder ich weiß nicht, wie es in China ist. Und ja, aber so ist es gar.
Ja, aber ich finde das, ich genieße das ja selber. Also die eine oder andere Allergie habe ich ja selber. Jeder, der zuhört, weiß das ja auch. Und ich mag das ja dann in Restaurants zu gehen. Man sagt, was man für eine Allergie hat oder für Unverträglichkeit, und ich muss mir keine Sorgen machen.
Ja.
Sondern
ja.
Es läuft einfach. Ja. Und ich mag das ja total gern auch.
Ja, finde ja. Ich glaube auch, dass die Deutschen da ein bisschen zu langsam waren. Ich kann es jetzt auch nicht 100% beurteilen für die heutige Zeit, weil ich wirklich zu wenig zur Elite gehe. Aber es ist halt einfach so. Natürlich ist die Scheiße für uns hinten. Ne? Aber wenn man sich ein bisschen damit befasst und eh alles selber macht, ja, weil derjenige ist ja froh, dass er trotzdem vielleicht den geilen Fisch bekommt, und es werden ein, zwei Elemente rausgenommen, die werden vielleicht so ersetzt, dass nicht aller hundertprozentigen Idee ist, aber für den ist es halt Magie nur immer, ne? Und der will ja auch was Geiles essen. Ja, ne?
Ja, und zum Thema geil essen, ich hoffe, wir haben euch jetzt Appetit gemacht zum geilen Essen.
Ja, ich hoffe auch, jetzt müsst ihr es kämmern.
Jetzt steht die Reise für euch nach Frankfurt an. Für mich endet sie heute nach 4 Tagen. Und ich hoffe, wir konnten euch überzeugen, die Reise hier anzutreten. Und ihr hattet sehr viel Spaß bei der Folge. Wir sind langsam am Ende. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber gar nicht schlimm. Jetzt ist aber so bei mir, bevor wir aufhören, das letzte Wort gehört bei mir immer meinen Gästen.
Jawohl.
Gibt es noch irgendwas, was du an alle Hörer mit rausgeben möchtest, was dir auf dem Herzen brennt, auf der Seele liegt?
Du, am Herzen liegt mir einfach, kommt zu uns essen, genießt dieses schöne Leben mit uns. Na, wir verändern euch, wir unterstützen euch, damit es besser weitergeht. Na, einfach wichtig, seid gut zu uns und genießt das Leben.
Und dann hoffe ich, dass ihr gleich das Genießen anfängt. Jetzt, wo ihr ausgeschaltet habt, beziehungsweise die letzte Stunde auch mitgenossen habt.
Pussy.
Ich freue mich wie immer über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Mario, vielen lieben Dank. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Christian Erdny, danke dir.
Ciao, servus und macht's gut.